Alle Bewohner der Hölle sind aufgrund ihrer Selbst- und Weltliebe im Bösen und dem daraus entspringenden Falschen. Dauer des Abschnittes etwa 32 Minuten. Alle Bewohner der Hölle sind dem Bösen und dem daraus hervorgehenden Falschen verfallen. Es gibt dort niemanden, der dem Bösen verfallen zugleich wahr wäre. In der Welt kennen die meisten Bösen die geistigen Wahrheiten, das heißt die Wahrheiten der Kirche, haben sie doch von Kindheit an und später auch aus der Predigt und der Lektüre des Wortes gelernt, um in ihrem Sinne zu reden. Einigen von ihnen war es auch gelungen, anderen vorzutäuschen, sie seien aufrichtige Christen, weil sie es verstanden, mit erheuchelter Neigung aus der Perspektive der Wahrheit zu reden. Auch handelten sie redlich, als ob es aus einem vergeistigten Glauben geschehe. Doch alle, die bei sich das genaue Gegenteil gedacht hatten und sich nur der bürgerlichen Gesetze wegen und aus Besorgnis um ihren guten Ruf, ihre Stellung und ihre Vorteile versagt hatten, das Böse zu tun, das sie in Gedanken hegten, sind im Herzen böse und nur dem Körper, nicht dem Geiste nach, dem Wahren und Guten zugetan. Wenn ihnen daher im anderen Leben das Äußere genommen und das ihrem Geist angehörende Innere enthüllt wird, so verfallen sie ganz und gar dem Bösen und Falschen und besitzen keinerlei Wahres und Gutes mehr. Dann liegt offen zutage, dass das Wahre und Gute nur als ein Wissen in ihrem Gedächtnis lag, das sie beim Reden hervorholten, um den Eindruck zu erwecken, als ob bei ihnen alles Gute geistiger Liebe, geistigem Glauben entspringe. Werden diese Menschen in ihr Inneres, folglich in ihr Böses versetzt, so können sie nichts Wahres mehr sprechen, sondern nur noch Falsches, weil sie aus ihrem Bösen reden. Es ist nämlich unmöglich, aus dem Bösen heraus Wahres zu reden, weil dann der Geist nur noch sein eigenes Böses ist und aus dem Bösen nur Falsches hervorgehen kann. Jeder böse Geist wird, ehe er in die Hölle geworfen wird, in diesen Zustand versetzt. Es wird als Abödung, Vastatio, vom Wahren und Guten bezeichnet. Die Abödung ist nichts anderes als ein Eingelassenwerden in die inneren Bereiche, also in das eigene des Geistes oder in den Geist selbst. Wenn der Mensch nach dem Tode diese Stufe erlangt hat, ist er nicht mehr ein Menschengeist, wie er es in seinem ersten Zustand war, sondern er ist nun wirklich ein Geist. Ein echter Geist ist er, sobald er ein Gesicht und einen Leib hat, die seinem Inneren, das heißt seiner Gesinnung, entsprechen, wenn also seine äußere Gestalt ein Abdruck oder ein Abbild seiner inneren Bereiche geworden ist. In diesem Zustand ist aber der Geist nach vollbrachtem ersten und zweiten Zustand, von denen oben die Rede war. Er wird daher nun auf den ersten Blick als der erkannt, der er tatsächlich ist, keineswegs nur an seinem Gesicht, sondern auch an seinem ganzen Leib sowie an seiner Sprache und seinen Gebärden. Und weil er nun in sich ist, so ist es ihm unmöglich, an einem anderen Ort zu verweilen als dort, wo die ihm Ähnlichen sich aufhalten. In der Tat werden in der geistigen Welt alle Neigungen und die aus ihnen entspringenden Gedanken mitgeteilt, weshalb der Geist wie von selbst zu seinem Gesinnungsgenossen hingezogen wird. Er folgt seiner eigenen Neigung und deren Lust, wendet sich also selbst in jene Richtung. Nur so findet er sein eigenes Leben und atmet aus freier Brust, was ihm sonst nirgends gelingt. Man muss wissen, dass die Kommunikation mit anderen in der geistigen Welt von der Zuwendung des Angesichts abhängt und dass jeder ständig diejenigen vor Augen hat, die mit ihm die gleiche Liebe teilen, und das bei jeder Wendung des Leibes. Darin liegt die Ursache, weshalb sich alle höllischen Geister vom Herrn abwenden und sich jenen dunstigen und verfinsterten Körpern zukehren, die dort anstelle der irdischen Sonne und des irdischen Mondes stehen, während sich alle Engel des Himmels dem Herrn als der Sonne und dem Mond des Himmels zuwenden. Damit steht fest, dass sich alle Bewohner der Hölle dem Bösen und dem daraus resultierenden Falschen ergeben und sich auch den entsprechenden Arten der Liebe zugewendet haben. Alle Geister in den Höllen erscheinen, wenn sie irgendwie im Licht des Himmels betrachtet werden, in der Gestalt ihres Bösen. In der Tat ist jeder von ihnen als Abbild seines Bösen, da seine inneren und äußeren Bereiche einheitlich zusammenwirken, wobei die Ersteren sich in den Letzteren sichtbar darstellen, nämlich im Gesicht, im Körper, in der Rede und in den Gebärden. So ist es möglich, die Beschaffenheit der Geister bei ihrem Anblick zu erkennen. Allgemein gesprochen drückt sich in ihrer Gestalt die Verachtung anderer und die Drohung gegenüber allen aus, die ihnen nicht huldigen. Sie sind Gestalten des Hasses verschiedenster Art und vielfältiger Rachgier. Wut und Grausamkeit entsteigen ihren tieferen Schichten. Doch sobald andere sie loben, verehren und anbeten, zieht sich ihr Gesicht zu einem Ausdruck des Behagens, befriedigter Lust zusammen. Es lässt sich gar nicht in Kürze beschreiben, wie alle die Gestalten aussehen, denn keine gleicht der anderen. Nur zwischen denen, die einem ähnlichen Bösen verfallen sind und daher zur gleichen höllischen Gesellschaft gehören, besteht eine gemeinsame Übereinstimmung, die als Grundlage für eine gewisse Ähnlichkeit der einzelnen Gesichter untereinander zu dienen scheint. Im Allgemeinen sind ihre Gesichter grausig und leblos wie die von Leichen. Bei einigen glühend rot wie ein Feuerbrand, manche durch Blattern, Beulen und Geschwüre entstellt, bei vielen ist überhaupt kein Gesicht zu erkennen, stattdessen nur etwas Struppiges oder Knöchernes, bei anderen fallen nur die Zähne auf. Auch ihre Leiber sehen scheußlich aus und ihre Sprache erweckt den Eindruck, als werde sie aus Zorn, Hass oder Rachgier hervorgestoßen, redet doch jeder aus seinem Falschen und in einem Tonfall, der seinem Bösen entspringt. Mit einem Wort, sie sind samt und sonders Abbilder ihrer Höllen. Die Gesamtgestalt der Hölle wurde mir nicht zu sehen gegeben, mir wurde nur gesagt, ebenso wie der Himmel in seinem Gesamtumfang einen einzigen Menschen darstellt, so forme auch die Hölle in ihrem Gesamtumfang einen Teufel und könne daher auch wirklich im Bilde eines Teufels dargestellt werden. Ich durfte aber öfters sehen, welche Gestalt die einzelnen Höllen und die höllischen Gesellschaften haben, denn an den Eingängen, den sogenannten Höllenpforten, erscheint meistens ein Scheusal, das ein allgemeines Bild der betreffenden Bewohner vermittelt. Ihre Wutausbrüche werden bei dieser Gelegenheit durch derart entsetzliche und grässliche Dinge vorgestellt, dass ich darüber nicht berichten möchte. Man soll sich jedoch klar machen, dass die höllischen Geister zwar im Lichte des Himmels so aussehen, sich aber untereinander als Menschen erblicken. Infolge der Barmherzigkeit des Herrn dürften sie einander nichts als ebensolche Scheußlichkeiten erscheinen wie den Engeln. Aber sobald nur ein wenig Licht aus dem Himmel eingelassen wird, zeigt sich, dass dies auf Täuschung beruht. Verwandelt ist doch jene menschlichen Gestalten umgehend in die Ungeheuer, die sie an und für sich sind und die oben beschrieben wurden. Alles erscheint nämlich im Licht des Himmels so, wie es an und für sich ist. Darum fliehen sie auch das Licht, Luzem, des Himmels und stürzen sich in ihr eigenes Licht, Lumen, hinab, das dem Schein glühender Kohlen und gelegentlich auch brennenden Schwefels gleicht. Doch auch dieser Schein wird zu schwarzer Finsternis, sobald nur ein Strahl des himmlischen Lichtes einfällt. Aus diesem Grunde heißt es, in den Höllen herrscht Dunkel und Finsternis, und Dunkel und Finsternis bedeuten das Falsche aus dem Bösen, wie es in der Hölle herrscht. Die Betrachtung jener scheußlichen Gestalten der höllischen Geister zeigt deutlich, samt und sonders sind sie Formen der Verachtung anderer und der Drohung gegenüber allen, die sie nicht verehren und anbeten, ebenso auch Formen des Hasses und der Rachgier, denen gegenüber, die ihnen nicht gewogen sind. Sie stellen allgemein gesprochen Formen der Selbst- und Weltliebe dar, und das Böse, dessen besondere Ausprägungen sie sind, hat seinen Ursprung in diesen beiden Abarten der Liebe. Aus dem Himmel wurde mir auch gesagt, und es bestätigte sich durch viele Erfahrungen, dass diese beiden Arten der Liebe, die Selbst- und Weltliebe, in den Höllen herrschen, ja, die Höllen sind, wohingegen die Liebe zum Herrn und die Liebe zum Nächsten in den Himmeln herrschen, ja, die Himmel sind. Ferner wurde mir gesagt, dass die beiden Liebesarten, die im Himmel herrschen, völlige Gegensätze bilden. Zuerst verstand ich nicht recht, warum die Selbst- und Weltliebe so deutlich sein sollen und die darin Befangenen als Scheusale erscheinen. In der Welt macht man sich ja wenig Gedanken über die Selbstliebe, dafür umso mehr über die eine hochfahrende Sinnesart Allationem Animi, die gewöhnlich als Hochmut bezeichnet wird und, weil sie in die Augen springt, allein als Selbstliebe gilt. Außerdem sieht man in der Welt die Selbstliebe, die nicht so herausfordernd ist, als Lebensfeuer und notwendigen Antrieb dafür an, dass sich die Menschen um Ämter bewerben und Nutzen schaffen. Man meint, ohne die Lockungen von Ehre und Ruhm würde der Mensch nichts unternehmen und sagt, wer hat je etwas Großes, Nützliches und Denkwürdiges vollbracht, wenn nicht um gefeiert, geehrt und bei den Menschen unvergessen zu sein? Das alles entspringt doch nur der glühenden Liebe zu Ruhm und Ehre, also zu sich selbst. Aus diesem Grund weiß man in der Welt nicht, dass die Selbstliebe, betrachtet man sie genau, jene Liebe ist, die in der Hölle herrscht, ja die Hölle beim Menschen ausmacht. Weil die Dinge so liegen, will ich zuerst die Selbstsucht beschreiben und dann zeigen, wieso aus ihr alles Böse und damit zusammenhängende Falsche entspringt. Die Selbstliebe besteht darin, nur sich selbst wohlzuwollen und niemand sonst, nicht der Kirche, nicht dem Vaterland, nicht irgendeiner menschlichen Gesellschaft, es sei denn um seiner selbst willen. Jenen dient der Eigensüchtige nur um des eigenen Rufes, der eigenen Ehre und des eigenen Ruhmes willen. Gehen diese nicht aus dem geleisteten Dienst für ihn hervor, so spricht er in seinem Herzen, was liegt schon daran, warum sollte ich, was springt für mich dabei heraus? Und so unterlässt er ihn. Damit ist klar, wer in der Selbstliebe befangen ist, liebt nicht die Kirche, das Vaterland und die Gesellschaft, irgendeine nützliche Funktion, sondern sich selbst allein. Angenehm ist ihm nur die Lust der Eigenliebe, und weil die Lust, die einer Liebe entspringt, das Leben des Menschen bildet, so besteht sein Leben nur aus seinem selbstsüchtigen Leben. Ein solches Leben ist aber in sich betrachtet nur böse. Wer sich liebt, der liebt auch die, die ihm nahestehen, insbesondere seine Kinder und Verwandten, im weiteren Sinne alle, die eins mit ihm ausmachen und die er seine Leute nennt. Die einen wie die anderen zu lieben bedeutet auch, sich selbst zu lieben, erblickt er sie doch gleichsam in sich und sich in ihnen. Zu denen, die er seine Leute nennt, gehören auch alle, die ihn loben, ehren und verehren. Durch den Vergleich mit der himmlischen Liebe lässt sich deutlich erkennen, wie die Selbstliebe aussieht. Die himmlische Liebe besteht nämlich darin, Nutzwirkungen um der Nutzwirkungen bzw. Gutes um des Guten willen zu lieben, das der Mensch der Kirche, dem Vaterland, der menschlichen Gesellschaft und dem Mitbürger erweist, und das heißt in der Tat Gott und den Nächsten lieben, da alle Nutzwirkungen und alle guten Dinge von Gott kommen und zugleich auch der Nächste sind, den man lieben soll. Wer diese aber um seiner selbst willen liebt, der liebt sie nur als seine Diener, weil sie sich ihm selbst als nützlich erweisen. Daraus folgt, wer in der Selbstliebe befangen ist, will, dass Kirche, Vaterland, die menschlichen Gemeinschaften und die Mitbürger ihm dienen, nicht aber umgekehrt. Er stellt sich über sie und sie unter sich. In dem Maße, wie sich jemand der Selbstsucht ergibt, entfernt er sich daher von dem Himmel, weil er sich von der himmlischen Liebe entfernt. Und weiter, im selben Maß, in dem sich jemand der himmlischen Liebe hingibt, wird er vom Herrn geführt. Himmlische Liebe aber besteht darin, nützliche und gute Werke zu lieben und seine Freude daran zu haben, wenn man sie für die Kirche, das Vaterland, die menschliche Gesellschaft und den Mitbürger vollbringt. Denn in dieser Liebe ist der Herr selbst und sie stammt von ihm. In dem Maße jedoch, wie jemand der Selbstliebe verfällt, wird er von sich selbst geführt und soweit das geschieht, nicht vom Herrn. Selbstliebe aber besteht darin, nützliche und gute Werke aus Eigensucht zu tun. Daraus folgt ebenfalls, soweit der Mensch sich selbst liebt, entfernt er sich vom Göttlichen und damit auch vom Himmel. Von sich selbst geführt werden heißt, aus seinem eigenen geführt werden. Das eigene des Menschen aber ist nichts als Böses, ist tatsächlich sein anererbtes Böses, das darin besteht, sich selbst mehr als Gott und die Welt mehr als den Himmel zu lieben. Wann immer der Mensch bei dem Guten, das er tut, sich selbst im Auge hat, wird er in sein eigenes, also in sein anererbtes Böses versetzt. Denn bei solchem Handeln blickt er vom Guten weg auf sich selbst, nicht umgekehrt von sich selbst weg auf das Gute. Im Guten errichtet er dann gewissermaßen ein Bild seiner selbst und nicht ein Bild des Göttlichen. Erfahrung hat mich darin bestärkt, dass dem so ist. Es gibt böse Geister, deren Wohnsitze in der Gegend halbwegs zwischen Nord und West unterhalb der Himmel liegen und welche die Kunst verstehen, rechtschaffene Geister in ihr eigenes und damit in Böses verschiedener Art zu versetzen. Sie bewirken das dadurch, dass sie die Betreffenden in Gedanken an das eigene Ich hineinleiten, entweder offen, indem sie loben und ehren, oder heimlich, indem sie ihren Neigungen eine Richtung auf das eigene Ich geben. Soweit ihnen das gelingt, wenden sie die Gesichter der rechtschaffenen Geister vom Himmel ab und im selben Maß verfinstern sie ihren Verstand und rufen ihr Böses hervor. Die Liebe zu sich selbst ist das Gegenteil der Liebe zum Nächsten, wie man aus dem Ursprung und Wesen dieser beiden Liebesarten ersehen kann. In einem eigensüchtigen Menschen beginnt die Liebe zum Nächsten bei ihm selbst, erklärt er doch, ein jeder sei sich selbst der Nächste. Von ihm aus als dem Mittelpunkt erstreckt sich seine Liebe auf alle, die mit ihm übereinstimmen, und nimmt ab, je weniger eng sie in Verbindung zu seiner Selbstliebe stehen. Wer nicht zu diesem Kreis gehört, interessiert ihn nicht. Wer dagegen ihn und sein Böses auftritt, gilt ihm als Feind, er sei noch so weise und anständig, aufrichtig und gerecht. Im Gegensatz dazu nimmt die geistige Liebe zum Nächsten ihren Anfang beim Herrn. Von ihm aus als dem Mittelpunkt breitet sie sich über alle aus, die mit dem Herrn durch Liebe und Glauben verbunden sind. Diese Ausbreitung richtet sich nach der Beschaffenheit ihres Glaubens und ihrer Liebe. Dies zeigt, wenn die Nächstenliebe bei Menschen selbst ihren Anfang nimmt, steht sie im Gegensatz zu der, die vom Herrn ausgeht und stammt aus dem Bösen, nämlich aus dem eigenen des Menschen, die andere hingegen aus dem Guten, nämlich vom Herrn, der das Gute selbst ist. Ferner zeigt es, dass die vom Menschen und seinem eigenen ausgehende Nächstenliebe fleischlicher, die vom Herrn ausgehende dagegen himmlischer Natur ist. Mit einem Wort, die Selbstliebe bildet bei einem Menschen, der sich ihr ergeben hat, das Haupt, die himmlische Liebe die Füße, auf die er sich stellt. Dient ihm aber die himmlische Liebe nicht, so tritt er sie mit Füßen. Darum sieht es auch so aus, als ob alle, die in die Hölle geworfen werden, mit dem Kopf voran hinabgestürzt würden, während ihre Füße nach oben dem Himmel zuweisen. Im Wesen der Selbstsucht liegt ferner, dass sie im selben Maß voranstürmt, wie man ihr die Zügel schießen lässt, das heißt, ihre äußeren Fesseln lockert, nämlich die Furcht vor dem Gesetz mit seinen Strafen, vor dem Verlust des guten Rufs, der Ehre, des Gewinns, der Stellung und des Lebens, bis sie schließlich nicht nur über die ganze Welt, sondern sogar über den ganzen Himmel, ja selbst über das Göttliche herrschen möchte. Sie kennt keine Grenze und kein Ende. Bei jedem Menschen liegt das verborgen, der sich der Selbstliebe ergeben hat, auch wenn es in der Welt, in der ihn die genannten Zügel hemmen, nicht offen zutage tritt. Man sieht es aber an den Machthabern und Königen, die keine solche Fesseln und Beschränkungen kennen. Sie stürmen immer weiter, unterwerfen sich, soweit es ihnen gelingt, ganze Provinzen und Reiche und trachten nach schrankenloser Macht und Herrlichkeit. Noch deutlicher ersichtlich ist es an dem heutigen Babylonien, das seine Herrschaft bis in den Himmel hinein ausgedehnt und alle göttliche Gewalt des Herrn auf sich übertragen hat, dabei aber immer noch höher hinaus will. Kommen diese Menschen ins andere Leben, so zeigt sich, dass sie ganz und gar gegen das Göttliche und den Himmel, dabei aber für die Hölle eingenommen sind. Man vergleiche dazu das kleine Werk über das jüngste Gericht und das zerstörte Babylonien. Man stelle sich eine Gesellschaft vor, in der alle Menschen nur sich selbst lieben und andere nur, sofern sie mit ihnen übereinstimmen. Dann wird man sehen, dass ihre Liebe sich nicht von der von Verbrechen unterscheidet. Bei gemeinschaftlichem Handel umarmen sie sich und nennen sich Freunde, treibt aber jeder für sich allein sein Geschäft und entzieht sich der Aufsicht der Gemeinschaft, dann geht jeder auf jeden los und sie metzeln sich gegenseitig nieder. Bei der Untersuchung ihres Inneren oder ihrer Gesinnung zeigt sich, dass sie einen feindlichen Hass aufeinander hegen und im Herzen über alles lachen, was gerecht und aufrichtig heißt, selbst über das Göttliche, das sie zurückweisen, als sei es ein Nichts. Diese Feststellung wird sich noch bekräftigen, wenn weiter unten die Rede von ihren Gesellschaften in den Höllen sein wird. Bei Menschen, die sich selbst über alles lieben, wenden sich die inneren Bereiche der Gedanken und Neigung sich selbst und der Welt zu und daher im selben Maße vom Herrn und vom Himmel ab. Aus diesem Grunde sind sie besessen von allen Arten des Bösen und deshalb findet das Göttliche bei ihnen auch keinen Eingang. Sobald das geschehe, würde es nämlich in den Gedanken an sie selbst untergehen und verunreinigt und dem eigenen entspringenden Bösen einverleibt. Darum müssen auch alle diese Menschen im anderen Leben vom Herrn weg auf jenen düsteren Bereich blicken, der dort die Stelle der irdischen Sonne einnimmt und den Gegenpol zur Sonne des Himmels bildet, die der Herr ist. Obendrein bezeichnet die Finsternis das Böse und die Sonne der Welt die Selbstliebe. Im Allgemeinen besteht das Böse bei denen, die der Selbstliebe verfallen sind, in der Verachtung anderer Menschen, in Neid und Groll gegen alle, die ihnen nicht gewogen sind, und daher in Feindseligkeit, in Hassausbrüchen verschiedenster Art, Rachehandlungen, listigen Anschlägen, Betrügereien, in Unbarmherzigkeit und Grausamkeit. Und was die Religion betrifft, so besteht ihr Böses nicht nur in der Verachtung des Göttlichen und der göttlichen Dinge, das heißt des Wahren und Guten der Kirche, sondern auch in einer Erbitterung, mit der sie sich dagegen wenden und die sich ebenfalls in Hass verwandelt, wenn der Mensch zu einem Geist wird. Nicht nur findet er es dann unerträglich, etwas von diesen Dingen zu hören, er entbrennt auch in Hass gegen alle, die das Göttliche anerkennen und verehren. Ich sprach einst mit einem Menschen, der in der Welt ein Herrscher gewesen war und sich selbst im höchsten Grade geliebt hatte. Als er vom Göttlichen auch nur hörte, vor allem aber, als er den Herrn nennen hörte, reizte ihn seine Erbitterung zu einem solchen Hassausbruch, dass er danach brannte, ihn zu töten. Wären dem Trieb seiner Liebe die Zügel gelockert worden, er hätte der Teufel selbst sein mögen, um aus seiner Selbstsucht heraus fortwährend den Himmel angreifen zu können. Dieses Verlangen zeigt sich auch bei den vielen Angehörigen der päpstlichen Religion, wenn sie im anderen Leben entdecken müssen, dass der Herr alle Macht hat und sie selbst keine. Einst erschienen mir in den westlichen Breiten gen Süden einige Geister und erklärten, sie hätten in der Welt in hohen Würden gestanden und verdienten daher, über andere erhoben zu werden und zu gebieten. Engel prüften ihre innere Beschaffenheit, und dabei zeigte sich, dass sie bei ihren weltlichen Obliegenheiten nicht auf die Nutzwirkung, sondern auf sich selbst geblickt, ihr eigenes Ich also über ihre Nutzwirkungen gestellt hatten. Weil sie sich aber bewarben und dringend verlangten, anderen vorgesetzt zu werden, gestattete man ihnen, an den Beratungen von Engeln teilzunehmen, die mit den Angelegenheiten eines höheren Wirkungskreises betraut waren. Dabei stellte es sich heraus, dass den Geschäften, um die es sich handelte, keinerlei Aufmerksamkeit schenkten. Sie konnten die Dinge nicht innerlich betrachten, sprachen nicht vom Nutzen, sondern von ihrem eigenen her und trachteten danach, willkürlich und um des Beifalls willen zu handeln. Deshalb wurden sie ihres Amtes entsetzt und entlassen, um sich anderorts nach einer Anstellung umzusehen. Sie zogen daher weiter nach Westen, wo sie auch hier und da aufgenommen wurden. Überall mussten sie jedoch hören, sie dächten bloß an sich und betrachteten jede Angelegenheit nur im Blick auf ihr eigenes Ich, seien also stumpfsinnig wie die sinnlich-fleischlichen Geister. So wurden sie überall, wohin sie auch kamen, wieder weggeschickt. Nach einiger Zeit sah man sie in äußerster Not um Almosen betteln. Daraus wurde mir Folgendes offenbar: Menschen, die der Selbstliebe verfallen sind, mögen in der Welt aus der Glut ihrer Liebe noch so weise Reden halten, es entstammt jedoch alles nur ihrem Gedächtnis und nicht dem Licht der Vernunft. Im anderen Leben, wo der Inhalt des natürlichen Gedächtnisses nicht mehr produziert werden darf, sind sie daher stumpfsinniger als andere, weil sie sich vom Göttlichen getrennt haben. Es gibt zwei Arten der Herrschaft, die eine entspringt der Nächstenliebe, die andere der Selbstliebe. In ihrem Wesen sind sie einander völlig entgegengesetzt. Wer aus Nächstenliebe herrscht, will allen Menschen wohl und liebt nichts mehr als die Nutzwirkung, das heißt, anderen zu dienen. Anderen dienen heißt, anderen wohlwollen und nützlich sein. Handle es sich nun um die Kirche, das Vaterland, eine Gesellschaft oder den einzelnen Mitbürger. Darin besteht seine Liebe, die Freude seines Herzens. Ein solcher Mensch freut sich auch, wenn er über andere erhoben wird, jedoch nicht des Ranges, sondern des Nutzens wegen, den er dann in größerem Ausmaß und höherem Grad leisten kann. Dieser Art ist die Herrschaft in den Himmeln. Wer dagegen aus Selbstliebe herrscht, denkt nur an sein eigenes Wohl. Bei den Nutzwirkungen, die er vollbringt, geht es ihm nur um die eigene Ehre und Herrlichkeit, den einzigen Nutzen, den er kennt. Anderen ist er nur gefällig, damit man wiederum ihm gefällig sei, in Ehre und er herrschen kann. Um Ämter bewirbt er sich nicht um des guten Willen, das er darin dem Vaterland und der Kirche erweisen soll, sondern um nach Herzenslust die mit der hervorragenden Stellung verbundene Ehre zu genießen. Bei jedem Geist besteht die Liebe zum Herrschen auch nach seinem Leben in der Welt fort. Allen, die aus Nächstenliebe geherrscht haben, wird auch in den Himmeln eine Herrschaft anvertraut, doch in Wirklichkeit regieren dann nicht sie, sondern die von ihnen geliebten Nutzwirkungen, und durch diese herrscht in Wirklichkeit der Herr. Wer aber in der Welt aus Selbstliebe geherrscht hat, wird nach dem irdischen Leben zum verachteten Sklaven der Hölle. Ich habe Machthaber gesehen, deren irdische Herrschaft auf Selbstliebe gegründet war und die nun unter die Verachtetsten geworfen waren. Einige von ihnen befanden sich dort sogar in den Kloakengesellschaften. Die Weltliebe dagegen ist der himmlischen Liebe nicht in so hohem Grade entgegengesetzt, weil nicht so viel Bosheit in ihr verborgen liegt. Sie besteht darin, das Vermögen anderer auf jede denkbare Weise an sich bringen zu wollen, sein Herz an Reichtum zu hängen und sich durch die Welt von der geistigen Liebe, also von der Nächstenliebe, dem Himmel und dem Göttlichen abwenden und abbringen zu lassen. Es gibt jedoch viele Variationen dieser Liebe, Liebe zum Reichtum, um dadurch zu Ehren zu gelangen, auf die es einem allein ankommt, Liebe zu Ehren und Würden, um durch sie zu Reichtum zu kommen, Liebe zum Reichtum, um der vielfältigen Genüsse willen, an denen man in der Welt seine Freude hat, Liebe zum Reichtum, um des Reichtums willen, wie sie die Geizigen hegen, und so weiter. Der Zweck, den man mit dem Reichtum verbindet, ist sein Nutzen, und der Zweck oder der Nutzen bestimmt die Art der Liebe. Denn jede Liebe ist so beschaffen wie ihr Endzweck, weil ihr alles Übrige nur als Mittel dient.